Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Ich bin Kaya Azayan, Redakteurin des Versicherungsmonitors, und ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayan.
In der letzten Ausgabe haben Friederike Krieger und Sie den Hörerinnen und Hörern schon einen kleinen Vorgeschmack auf unser neues Dossier zum Thema Industrieversicherer und Nachhaltigkeit gegeben. Heute wollen wir daran anknüpfen und über die Preispolitik der Versicherer sprechen. Seit 2 Jahren steigen die Preise in der Industrieversicherung und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Zumindest wenn man den Maklern Funk und Marsch Glauben schenken darf. Die gehen nämlich davon aus, dass die Prämien in den meisten Sparten weiter steigen werden, wenn auch leicht abgeschwächt. Wie lange kann das denn noch gut gehen? Wann haben die Kunden die Nase voll? Haben sie die jetzt schon voll?
Bestimmt. Und sie ergreifen ja auch Maßnahmen. Das geht so, dass viele Kunden zum Beispiel ihren Selbstbehalt erhöhen, die Deckungssummen reduzieren, bestimmte Sparten vielleicht gar nicht mehr versichern. Und die großen Unternehmen denken noch mehr als früher über Captives nach oder Captive-vergleichbare Lösungen.
Ja, und man fragt sich ja, also zumindest stelle ich mir die Frage, seit 2 Jahren geht das ja schon so und es gab ja teils wirklich satte Preiserhöhungen im 2- bis 3-stelligen Prozentbereich. In einigen Sparten, Cyber zum Beispiel, war ja wirklich sehr durch die Decke gegangen. Trotzdem schreiben die Industrieversicherer immer noch Verluste. Warum reichen diese Preiserhöhungen denn nicht aus? Vor allem, weil sie ja schon so hoch ausgefallen sind.
Gut, wir hatten ja auch eine besondere Schadenlage. Wir hatten die hohen Unwetterschäden im vergangenen Jahr, das Tief Bernd, das ja auch die Industrie- und Gewerbeversicherer getroffen hat. Und wir haben Lieferkettenschäden durch die weltweite Unterbrechung der Lieferketten. Also es ist schon so, dass da einiges zusammenkommt. Und außerdem war es ja auch so, dass jahrelang vorher die Preise vergleichsweise niedrig waren. Und dass es jetzt hochgeht, ist finde ich, normal. Aber wie wir eben schon gesagt haben, also da gibt es auch eine Grenze. Ich habe vor kurzem mit Charles Simkin gesprochen. Das ist der weltweite Chef für Cyber bei Howden aus Israel. Ein sehr spannender Mann. Wir bringen das Montag oder Dienstag, die Geschichte. Und der sagt, wenn die Cyberversicherer jetzt noch einen drauflegen, Ende dieses Jahres, dann kauft das kein Mensch mehr.
Da stecken sie halt aber auch irgendwie in einem Zwiespalt, weil sie ja eigentlich dieses Risiko adäquat bepreisen wollen. Gleichzeitig die Kunden dann aber auch irgendwann sagen, reicht dann auch.
Ja gut, da muss man sich vielleicht im Underwriting was überlegen. Also ob man, wie man sich, welche Risiken man wirklich macht. Für das Industrieunternehmen ist ja auch so, es muss die existenziellen Sachen absichern. Aber vieles andere kannst du auch auf die eigene Bilanz nehmen. Also es gibt Industriekonzerne, die haben eine deutlich stärkere Bilanz als ein mittelgroßer Versicherer. Also insofern kannst du diese Risiken auf die eigene Bilanz nehmen. Das Problem, was die Industrieunternehmen damit haben, ist, dass dann in den Jahren, wo es mal richtig kracht bei denen, wo eine Fabrik abbrennt oder so, dass dann das Jahresergebnis schlecht ist. Und das wollen sie natürlich nicht. Bei denen ist Versicherung oft auch eine Methode, wie man das Ergebnis streckt über die Jahre, wie man dafür sorgt, dass gleichbleibend gute Zahlen rauskommen, damit die Aktionäre nicht verunsichert werden. Aber im Notfall kann man das auch auf der eigenen Bilanz tragen.
Sie hatten es ja jetzt auch schon eingangs angesprochen, dass Kunden reagieren mit höheren Selbstbehalten oder aber auch Captives. Es hat jetzt auch eine Befragung der Risikomanagementvereinigung Ferma gezeigt, dass diese Lösung der unternehmenseigenen Risikoträger immer attraktiver wird angesichts des härter werdenden Marktes. Aber sind Captives wirklich die bessere und günstigere Alternative? Ich stelle es mir nämlich irgendwie auch sehr kapitalintensiv vor, sowas Eigenes aufzubauen.
Ja gut, da muss man sich halt, da sucht man sich ja Hilfestellung. Das machen wir ja nicht selber. Das Makler bieten das an oder auch mal die Rückversicherer. Hm. Das kann man in verschiedenen Formen machen. Über so Protected Cells geht das manchmal. Und so Captive-Gründungen, da gibt es Spezialisten für. Also die Captive-Gründung und Captive-Betrieb ist kein Hexenwerk, hat natürlich eine gewisse Kostenbasis. Und für kleine Unternehmen lohnt sich das nicht. Aber wissen Sie, wir haben in der Geschichte der Versicherungswirtschaft mindestens 2 große Gründungen gesehen, wo die Preise einfach zu hoch waren. Das eine war der HDI, Haftpflichtverband der deutschen Industrie. Das war vor 125 Jahren, als die Versicherer ein bisschen zu keck waren bei den Preiserhöhungen. Und das zweite war XL, es war in den 80er Jahren. amerikanische und andere Konzerne haben in der Haftpflichtkrise, weil quasi keine Haftpflichtdeckung mehr kriegten nach den großen Schäden, vor allem Asbest, die haben dann eine eigene Gesellschaft gegründet. Das ist nie so, dass solche Gesellschaften dann einen großen Marktanteil haben. Es reicht eigentlich schon, dass sie da sind, um dem Versicherungsmarkt zu zeigen, wir können auch anders.
Waren die Preise damals auch so hoch wie jetzt?
Die Preise waren schwieriger, vor allem gab es keine Deckung mehr, weil viele Unternehmen sich wegen Asbest ganz aus Haftpflichtdeckung rausgezogen haben. Also es ist, solche Sachen passieren immer und immer reagiert die Industrie aus ihrer Sicht vernünftigerweise mit Eigengründungen, Selbstversicherung, Captives und so weiter. Und das ist meistens, also haben die vielleicht einen Marktanteil von 1 oder 2 oder 3%, darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, der Versicherungswirtschaft zu zeigen, Leute, passt auf, wir können das auch ganz anders organisieren.
Glauben Sie denn, dass wir uns jetzt schon in so einer Situation befinden, wo sowas kommen könnte, dass da jetzt plötzlich die Industrie wieder mit einer Gründung reagiert oder müsste sich die Lage dafür noch weiter verschärfen und übertreiben jetzt die Kunden vielleicht auch einfach ein bisschen mit Mimi?
Nein, ich glaube, dass die in den Führungsetagen der großen Industriekunden, vor allem der Branchen, die stark betroffen sind, also Chemie zum Beispiel oder so, schon intensiv nachdenken. Auch bei Cyber denkt man drüber nach. Hm. Das Problem bei Cyber und Captives, und das Captive wäre ja dann nicht alleine, sondern man würde irgendwie gemeinsam was machen. Das Problem ist natürlich da, dass, wie alle bei all diesen Geschichten, dass der eine Chemiekonzern sagt, hör mal, Leute, warum sollen wir dafür bezahlen, dass die Konkurrenz schlampig ihre Sicherheitssysteme fährt? Ne? Also das ist natürlich immer das Hindernis, was du da hast. Aber prinzipiell, also die Gedanken machen sich viele schon. Und die Makler, die das können, Aon kann das, Marsh kann das, Willis kann das, die Makler, die das können, die und die Rückversicherer stehen alle schon bereit und haben bestimmt schon viele Gespräche geführt.
Da wird man gern Mäuschen spielen. Sie haben in der vergangenen Ausgabe auch schon angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, damit mehr Kapazität in den Markt kommt. Beispielsweise durch Assekurateure, die dann den Versicherern bestenfalls die Arbeit erleichtern, indem sie sich dann um alles rundherum kümmern, Antrag, Schadenbearbeitung.
Und neue Märkte erschließen, die ein Versicherer, also ein italienischer Sachversicherer, der vor allem Privatkunden macht und ein bisschen Ausgleich sucht und deswegen deutsches Transportgeschäft zeichnen will, der müsste, wenn er das selber macht, einen riesen Aufwand machen, müsste etwas kaufen, eine Gesellschaft kaufen oder müsste eine Abteilung aufbauen, alles völlig kontraproduktiv. Ja, aber ein Assekurateur kann da sagen, hier ist die Kapazität, wir vertrauen dir. Risiko ist, dass du das in die Grütze fährst. Und den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir einen Ausgleich haben für unser volatiles italienisches Privatkundengeschäft.
Ja, und Assekurateure sind gefragt, nicht nur in der Industrieversicherung.
Genau.
Auch im Privat- und Gewerbekundengeschäft nimmt die Zahl der Assekurateure zu. Neugründungen sind fast eigentlich immer nur noch Assekurateure. Neuester Zuwachs in diesem Feld ist Milo, der ja eigentlich 2019 als Gewerbeversicherer gestartet ist. Wie kam es denn zu dieser Kehrtwende?
Ja gut, das Hauptproblem dürfte gewesen sein, also die haben 3,5 Millionen Jahresprämie, das ist jetzt nicht die Welt, machen 4 Millionen Verlust pro Jahr. Wenn man sowas aufbaut, muss man also mit längeren Verlusten rechnen, das ist so. Und die BaFin macht keinen Unterschied zwischen einem Milliardenkonzern und einem Unternehmen mit 3,5 Millionen Prämie, was die Anforderungen an das Reporting angeht. Die müssen alle dieselben Formulare ausfüllen und relativ viele Fachleute beschäftigen, intern und extern. Der Chef, Herr Übing, hat uns das so erklärt, hat gesagt, ihre Technik sei bei den Maklern unheimlich gut angekommen. Die hätten das toll gefunden. Die machen ja so Spezialgeschichten im Gewerbebereich. Und das hätten die Makler alles toll gefunden, aber dann hätte ein bisschen gestört, dass sie selbst Risikoträger sind bisher immer ja noch, sondern die Makler wollten ihre bestehenden Beziehungen zu den traditionellen Versicherern nicht aufgeben und würden dann mit ihnen gerne als technischen Dienstleister zusammenarbeiten, aber nicht als Risikoträger. Und das haben sie natürlich bisher nicht getrennt gekriegt. Und jetzt ist es getrennt und sie können sogar als Assekurateur dann das Underwriting weitermachen. Ich meine, die haben ja jetzt auch schon einen großen Teil ihres Geschäfts in Rückdeckung gegeben.
Ja.
Künftig geht dann halt alles zu anderen. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem haben werden, Kapazität zu finden. Also man nennt das Principles dann, also Principles zu finden, die ihnen Kapazität geben.
Was wir jetzt noch vergessen haben zu erwähnen, Element hat ja den Bestand jetzt von Milo übernommen.
Ja.
Element ist ja so ein Laden, den hatte ich irgendwie vor ein, zwei Jahren noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Klar, die sind ja als White-Label-Versicherer aktiv, deshalb treten sie mit ihrer Marke jetzt nicht so auf. Aber jetzt so in den letzten Wochen haben sie ja eine Schlagzeile nach der nächsten rausgehauen mit der neuen Finanzierungsrunde, dann noch Astrid Stange, die von lange Jahre COO bei der AXA, jetzt Co-Chefin und dann noch diese Bestandsübernahme. Das sind irgendwie finde ich das ein bisschen merkwürdig. Ich habe so das Gefühl, dass sie da viele gute Nachrichten raushauen müssen, um die Investoren irgendwie bei der Stange zu halten. Oder täuscht das? Ist das einfach jetzt einfach das Resultat von jahrelanger harter Arbeit?
Na, ich glaube, dass die Investoren, die haben sie schon. Also das würde ich so nicht sehen. Die Finanzierung brauchten sie, auch damit sie als Versicherer weitermachen können. Du musst ja immer eine gewisse Menge Geld vorweisen auf dem Konto, damit du Versicherungsrisiken nehmen kannst. Das will die BaFin so. Und die Frau Stange brauchten sie wahrscheinlich auch, weil der Macht kommt ja von außerhalb der Branche. Und vielleicht hatten einige Investoren den Eindruck, die großen Investoren, dass es gut wäre, da mal so beinhartes Versicherungs-Know-how einzupflanzen. Wird ja spannend sein, wie gut die sich verstehen. Macht sagt natürlich, ja, wunderbar, kein Blatt Papier zwischen uns. Wir werden das sehen. Die erste Stange ist nicht nur einfach als Vorgesetzte und als Kollegin. Das können einige bezeugen, die mit ihr gearbeitet haben. Also ist wird man sehen, ob das lange hält oder wie die Zweierführung da, wie lange die bestehen bleibt. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute. Naja, und die haben sich halt entschlossen, als Versicherer weiterzumachen und ihre Technik, die offensichtlich ganz gut ist, in den Dienst dieser Weiße Marke-Geschichte zu stecken. Und die Übernahme des Bestands von Milo zeigt, dass da auch Bedarf ist. Also ich glaube, das kann was werden. Ich meine, müssen jetzt um die 13, 14 Millionen Prämie haben dieses Jahr. Das ist nicht riesig, vor allem nicht, wenn du dann noch einen Verlust machst, in den Anfangsjahren ja immer. Aber es wächst stark. Also Macht wollte ja verdoppeln dieses Jahr von 10 auf 20. Dreieinhalb hat er schon oder hat auch zwischendurch so ein weiteres Wachstum gehabt. Also kann was werden, muss man genau beobachten.
Ja,
Gehört zu unseren interessantesten Fällen im Moment.
definitiv. Die Story vom Assekurateur zum Versicherer, die kennen wir ja schon mit GetSafe. Hat auch ein bisschen gedauert, aber so vom Versicherer zurück zum, ja, aber zurück ist es ja nicht, aber vom Versicherer zum Assekurateur hat für mich ja so ein bisschen was von einem Downgrade, weil ich so das Gefühl habe, die Versicherungslizenz zu erwerben, das ist so das Höchste, was ein Insurtech erreichen kann, weil es einfach so super aufwendig und schwierig ist.
Eben. Es bleibt auch aufwendig und schwierig. Das ist eins der Probleme, ne?
Ich frage mich, wie schwer es Milo gefallen ist, da jetzt die Lizenz dann freiwillig abzugeben.
Weiß ich nicht. Ich kann die Psychologie dieser Damen und Herren nicht beurteilen. Die sind, glaube ich, relativ down to earth. Sitzen hier in Köln am Ebertplatz. Das Büro ist ja unscheinbar. Ein großes Firmenschild gibt es nicht, sondern nur so ein großes gelbes Schild am Briefkasten, Milo. Ja, die 26 Leute. Die Technik soll gut sein, sagen mir Leute, die sich da auskennen. Ich kenne mich da nicht aus. Und schauen wir mal. Also ich glaube auch, dass die Investoren, die haben ja 20 Millionen reingetan, dass die das nicht einfach aufgeben werden, sondern ich kann mir vorstellen, dass die als Assekurateur erfolgreich sind. Wird man sehen. Also sie müssen kein Versicherer sein, um versichern zu können. Das ist, glaube ich, das, was die Lektion ist.
Stimmt. Ja, es gibt ja noch einige Startups mit Versicherungslizenz in Deutschland. Irgendwie dachte ich so, es sind doch bestimmt nur 5 Stück oder so. Aber es sind ja doch ein paar mehr. Also mit Element, Neo Digital, Autonova, GetSafe, dann noch Friday, Nexible und NSafe, die aber alle ja zu Versicherern gehören. Weiß nicht, ob man die dann so dazuzählen kann. Glauben Sie, dass sich da das Feld jetzt noch weiter lichten wird? Oder haben sich da jetzt schon die Besten herauskristallisiert? Die sind ja auch alle in unterschiedlichen Bereichen aktiv.
Die zentrale Frage ist, ob die weiter Funding kriegen von ihren Investoren, ob die Kohle weiterfließt. Die verbrennen alle jeden Monat Millionen. Das geht auch gar nicht anders, wenn man sowas aufbaut. Und wenn das von außerhalb der Branche gefundet wird und die Zinsen jetzt steigen, an so manchen Investor sich denken, also muss ich dieses Risiko wirklich eingehen oder kann ich das Geld nicht woanders hin tun? Dieses Funding ist das zentrale Problem. Da haben alle große Probleme. Wir haben ja gesehen, ja, VFox mit riesen Deal, aber das war auch nicht einfach. Denn die mussten auch ziemlich lange laufen, ehe sie das Geld gekriegt haben. Also das Funding ist das Entscheidende. Und wenn die Geldgeber mitmachen und wenn die ersten Insurtechs zeigen können, dass sie auch vielleicht mit irgendwas Geld verdienen, dann kann das was werden. Ich meine, Otto Nova sucht ja auch gerade Geld und muss dafür sehr gute Bedingungen an die Investoren zusagen. Aber da ist es auch so, wenn die jetzt mal irgendwann in die schwarzen Zahlen kämen, was nicht einfach ist, aber eigentlich schon bald so weit sein soll, wenn ich den Rittweger richtig verstanden habe, jedenfalls nach den Kosten für den Aufbau. Ja, dann ist ja schon was gewonnen. Also ich glaube, der Schlüssel liegt bei den Investoren.
Ja, wahrscheinlich.
Würden Sie Geld in ein Startup investieren?
Ob ich Geld in ein Startup investieren würde, das noch hohen Verlust treibt? Das müsste mich dann schon irgendwie überzeugen und auch einen guten Plan vorlegen, dass sie dann auch bis zu dem Zeitpunkt wirklich Profit machen und rentabel sind.
Aber wenn dieses Investment bei einem Startup nur 1% oder 0,5% von dem wäre, was sie überhaupt investieren, dann könnten sie das Risiko ja vielleicht eingehen. Ne?
Ich würde dann das wahrscheinlich machen mit so einer, wie hieß das, Liquidation Preference oder sowas, also diesen,
ja.
Genau, dann würde ich das machen, aber gut, ich habe wahrscheinlich, ich könnte meine 2 € geben und dann vielleicht 4 € okay. Rauskriegen. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, was in der Insurtech-Szene jetzt gerade so abgeht und ich bin auch sehr gespannt, was noch auf uns zukommt, was sie für Überraschungen bereithalten.
Ja, Neugründungen gab es lange nicht, ne? Oder habe ich das übersehen?
Versicherung, also Startups wirklich mit Versicherungslizenz, nee, aber schon ein paar Assegurateure. Die habe ich hier auch im Versicherungsmonitor vorgestellt. Hakuna zum Beispiel oder Incify ist aus den Niederlanden, die sind jetzt nach Deutschland gekommen, aber sind Assegurateure. Ja, so viel dazu.
Ja, da haben wir ja gut was zu lesen und Sie haben was zu schreiben, wie schön.
Ja, so ist es. Für diese Woche war es das, Herr Frommer.
Ja.
Wir werden uns jetzt länger nicht sehen.
Weil ich im Urlaub bin.
Ja, Sie sind ab nächster Woche im Urlaub, den Sie sich auch verdient haben.
Wenn Sie das sagen, liebe Kollegin, dann ist das
ja, so. Ja, wenn ich das sage, dann ist das alles so. Genießen Sie die Zeit.
Bis dann, alles Gute, tschüss.
Tschüss und bis bald.